Ein Traum. Okay. Hallo. Wir melden uns mal wieder zurück aus unserer Sommerpause, der total geplanten. Ne? Wieder mit dabei für euch ist der Kato, der Tobias.
Diesmal nicht krank. Hallo.
Hallo. Und wir haben wieder einen Gast für euch. Und zwar ist diesmal dabei der Jan. Der heißt Vibe auf Animex.
Hallo.
Und hat sich heute zu uns gesellt, weil wir heute das Thema Maids bzw. Mad Café als Thema auserkoren haben. Und der Vibe auf der T-Con nämlich ein Mad Café organisiert.
Ja. Gut, fangen wir einfach mal mit deinem Hintergrund ein bisschen an. Also du bist ja selbst Anime-Fan. Wie bist du denn auf das Thema Maid damals gekommen?
Ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber so irgendwann in meinen frühen Anfangsjahren ist irgendwann dann in der Zeit, wo ich wirklich jeden Manga gelesen habe, den ich in den Finger bekommen habe, ist mir unter anderem...
Kannst du ein Jahr dazu sagen? Weil
also ich bin 2008 dazu, bis 2009, 2010.
Okay.
So in dem, wann war die erste Animuk?
2009.
Dann war es 2009. Weil ich bin damals auf Maid-sama gestoßen. Und das war das erste Mal, dass ich mir so dieses Konzept eines Maid-Cafés begegnet ist. Mhm. Und ich fand das eigentlich ganz cool. Und ich glaube, ich habe dann auch noch so nach der Animuk damals, dann hatte ich es mit dir drüber oder hatte ich es mit Kali drüber? Ich weiß es nicht mehr genau. Ob man nicht ein Maid-Café auch auf der Animuk machen könnte.
Stimmt, ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Ja.
Und ich glaube... Damals das Problem war einfach die Tatsache, dass ihr mit der Animuk einen Cater-Service habt und die das nicht wollten, dass man da zusätzlich noch Essen verkauft, ne?
Genau, das ist ganz oft tatsächlich das Problem, warum es auf Cons teilweise sowas nicht angeboten wird, weil die meisten würden das gerne machen. Es gibt ja auch inzwischen seit einige Maid-Café-Gruppierungen, die sowas ja auch als Team organisieren. Aber das sehen halt teilweise ungern die Veranstaltungs- Caterer, da ist man dann mit dem Hausvertrag dran gebunden, die zu nehmen. Und wenn die sagen nö, dann heißt das auch nö.
Ja, genau. Ja, also so bin ich damals dann zu dem Thema gekommen und ich habe das dann weiterverfolgt, weil ich mir gedacht habe, nö, also die Dokumi hatte damals ihr Maid-Café gemacht, das Lucky Chocolate war das, glaube ich.
Waren die eigentlich die ersten in Deutschland? Weil ich habe das so in Erinnerung.
Ich weiß es jetzt nicht genau, weil ich war da noch nicht so dahinter, aber sie sagen es auf jeden Fall und ich glaube, es war auch das erste Maid-Café, von dem ich gehört habe, weil das war damals dann so der Punkt, wo ich mir gesagt habe, ne, jetzt hattest du die Idee schon die ganze Zeit, vielleicht ein Maid-Café zu machen, es hat jemand umgesetzt, das heißt, es klappt, also kannst du es jetzt eigentlich auch machen. Erste Anlaufstelle war dann damals die Animuk und als das dann nicht geklappt hat, habe ich mal bei der T-Con nachgefragt und da haben wir dann bis Glück, dass vom Veranstalter, die zwar Catering anbieten, die aber immer maßlos überfordert sind und deswegen sind sie ganz froh, wenn dann nebenher noch was anderes zu essen verkauft wird.
Du kommst jetzt selbst auch dann irgendwie aus Bayern oder warum war Animuk und Würzburg dann T-Con so deine ersten Anlaufstelle?
Ja, also ich komme aus der Nähe von Würzburg, ein kleines Dorf irgendwo in den hintersten Winkeln des Main-Spessarts. Und ja, deswegen T-Con war so die nächstgrößere Convention. Und Animuk war so Anlaufstelle, einfach weil ich damals halt viel in München war. Und
Leute kennt.
Genau. Und ich weiß nicht, der Kali hat damals, glaube ich, auch gemeint, ich soll für die Animuk ein Feuerwerk irgendwie organisieren. Und als ich ihm dann gesagt habe, was es da alles an rechtlichen Sachen zu beachten gibt und was man da an Genehmigungen braucht, ist das dann, glaube ich, auch wieder eingestampft worden.
Ich glaube, darauf kommen wir ja dann auch zurück, was es dann noch bei Maid Café so alles zu beachten gibt. Aber jetzt machen wir einfach mal in der Timeline sozusagen weiter. Ja. Du hast dann jetzt dich angeboten, da in Würzburg das zu machen.
Genau, und bei der T-Con ist es auch eher so damals gewesen, so mit, oh cool, wir haben jemanden, der was macht. Super, kannst du haben. Und so kam es dann, dass wir unser erstes Maid Café dann auf der T-Con, ich glaube, es war 2011, gemacht haben. Also hat ein bisschen Vorlaufzeit gebraucht. Damals auch noch so ganz locker mit, ja, Helfer, die ein Maid-Kleid haben, können dann mitmachen oder irgendwas, was in die Richtung nur geht. Also so ohne eigene Uniformen, was ja viele Maid-Cafés haben. Und ist es damals, glaube ich, auch ziemlich gut angekommen. Also auf jeden Fall gut genug, damit wir gesagt haben, okay, machen wir weiter und pumpen ein bisschen mehr Geld rein von dem Budget, was wir von der T-Con haben.
Das ist auch bei der T-Con, das war ja, glaube ich, von Anbeginn unten da in diesem Kellerraum, oder?
Genau, in der Kellerbar. Also es war zum einen damals so der einzige Raum, den wir hatten, der irgendwie so dieses Volumen hatte, dass man da Tische reinstellen kann, um Leute zu bedienen. Und dann noch gleichzeitig eine Küche dazu hat, wo dann halt Essen gemacht werden kann. Viele Leute haben mir schon gesagt, das ist so, ja, untypisch für ein Maid-Café, weil Maid-Café ist hell und ist offen und weit, aber ich finde es da unten auf seine ganz eigene Art relativ gemütlich. Also ich meine, man hat einen Kamin, den wir zwar nie anmachen, weil dann würden alle Leute jämmerlich eingehen wegen der Hitze.
Ja, ich finde das da unten aber auch sehr urig. Also ich muss sagen, ich finde bei so Maid-Cafés auch immer so steht und fällt absolut mit der Location.
Ja,
also wenn das irgendwo in die Ecke gebatzt ist, dann ist das doof.
Eben.
Ja, aber da unten, das war wirklich ganz nett. Und ihr habt ja, ihr seid ja nicht nur quasi so ein Maid-Café, sondern ihr habt ja männliche und weibliche.
Genau, also das war mir damals halt wichtig, niemanden auszuschließen, weil es sind ja die wildesten Gerüchte rumgegangen durch die Szene mit, ja, wenn du Maid sein willst, dann musst du die Traummaße 90, 60, 90 haben und du musst süß aussehen und du musst schön sein, sonst darfst du keine Maid sein. Und ich weiß nicht, wie es andere Conventions gehandhabt haben, aber ich habe halt damals gesagt, ne, wer das machen möchte, wer Spaß daran hat, Leute zu bedienen, extrem höflich zu denen zu sein und ja, die einfach zu unterhalten für eine gewisse Zeit, der ist gerne willkommen. Also ne, kann dann halt sein, wenn man jetzt zum Beispiel zu groß ist oder irgendwie anders nicht in die Uniformen dann reinpasst, dass man sich halt das selbst besorgen muss. Aber an mir soll es nicht liegen, dass irgendjemand da nicht mitmachen kann, obwohl er möchte.
Also inzwischen gibt es auch offizielle Uniformen bei dem...
Jein, das ist so ein Dauerbrenner bei uns. Also wir haben jetzt... irgendwann haben wir mal so ganz viel Budget bekommen, um uns halt Uniformen zuzulegen. Und damals habe ich mir dann aufschwatzen lassen, dass wir halt Kleider bei Milano bestellen. Und zum einen haben die Asia-Größen, die irgendwie niemand tragen kann. Und zum anderen ist das eine ganz, ganz schreckliche Stoffqualität. Und jetzt haben wir diese Uniformen. Wir haben sie auch jetzt die letzten Jahre verwendet. Aber jetzt haben wir ein neues Budget bekommen und wir sind jetzt dann gerade auf einer Suche nach Alternativen, dass wir uns vielleicht also in einer Gruppensession mal zusammensetzen und was selbst nähen oder so. Weil das geht einfach nicht. Also wenn ihr jemals ein Maid-Café machen wollt und Uniformen kauft, nehmt euch das Geld oder die Zeit, es entweder selbst zu machen oder es bei einem Schneider in Auftrag zu geben, aber bitte bestellt nicht bei Milano, das ist einfach schrecklich. Also das macht keinen Spaß und die Leute werden es auch nicht mögen, weil die Stoffe sind extrem kratzig und man schwitzt leicht darin und naja, dafür ist es halt billig.
Gut, dann hatten wir jetzt im Vorfeld auch schon diskutiert, also wenn wir schon bei den Uniformen sind, dass es da ja doch verschiedene Typen gibt, also ich weiß jetzt nicht, ob du dich damit jetzt beschäftigt hast. Wir sind irgendwie, dass es so diesen viktorianischen Stil gibt, dass es auch diesen French-Made-Style gibt.
Ja, damit habe ich mich dann doch mal auseinandergesetzt. Ich glaube, das muss man zwangsläufig, wenn man sich mit Maids auseinandersetzt. Also die viktorianischen sind ja eher die mit diesem längeren Rock, längere Ärmel.
Also dass die bis zum Boden reichen.
Genau, also damals halt noch aus der viktorianischen Zeit, wo man nichts so Aufreizendes getragen hat. Zumindest habe ich mir das so erklärt. Mhm. Und ja, die French Maid ist halt eher dieses Fetischkostüm, was die meisten Leute wahrscheinlich kennen und leider auch sehr viele Leute einfach mit Maids verbinden, was wahrscheinlich auch unter anderem an den Animes liegen dürfte, die halt dann doch eher diese freizügigen Outfits.
Ja, also wir hatten auch mal geschaut, also die meisten jetzt auch bei Maid Summer, was du jetzt vorhin erwähnt hattest, die hatten jetzt eher diese, knielang oder ein bisschen kürzer als knielang getragen, was ja angeblich auf das Französische zurückgeht, wobei das, glaube ich, auch historisch nicht so richtig korrekt ist, oder? Also es ist, glaube ich, schon etwas verfremdet.
Ja, sehr wahrscheinlich schon. Ich glaube, die wenigsten Sachen werden originalgetreu in Animes oder so übernommen.
Ja, was da zum Beispiel ja eine gute Ausnahme war, war ja zum Beispiel 2001 Victorian Romance Emma. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Das war so einer der allerersten Animes, die jetzt sich mit Maids spielen. Das war halt noch so, also es hat ja, wie der Name schon sagt, in dem viktorianischen Zeitalter gespielt und da dann halt auch relativ originalgetreu.
Mhm. Also ich kenne das jetzt nicht, aber ich behaupte auch nicht alles zu kennen, was damit zu tun hat. Ich habe tatsächlich damals so mein ganzes Konzept sehr stark an Mate Summer einfach angelegt, weil mir das gut gefallen hat, dieses Café-Konzept und dass die Mates dann mit Leuten was spielen und so.
Der Anime ist aber an sich ja fast schon untypisch für das Ganze, weil, also Mate Summer ist ja so der einzige, den ich jetzt kenne, der sich jetzt eigentlich gezielt erstmal an Mädchen richtet, also ein Shoujo-Titel.
Ja, tatsächlich ist es so, weil wenn ich jetzt so ein anderes Beispiel nennen darf, zum Beispiel He's My Master, das ist ja eher so für Jungs mit viel Fanservice.
Und, ja, das ist das, was ich jetzt eher damit verbinde. Genau, also so diese Gainax-Richtlinie, also das ist ja Gainax und auch...
Ja, Karat war doch auch schon mit Mädchen.
Ja, genau.
Und sowas, das hat sich doch auch an Mädchen gerichtet,
nee,
oder?
Nee, also jetzt gut, dann holen wir jetzt einfach mal auf. Also wir hatten ja ein bisschen recherchiert, wann das jetzt so losgegangen ist und so, sagen wir, der erste große Titel, auf den ich da gestoßen bin, also es gab vorher ein paar, aber war dieses Welcome to Pia Carrot. Das war ein Videospiel, so eine Visual Novel. Mhm. Das ganze Mate-Thema ist ja eher so aus dieser Visual Novel-Ecke gekommen und halt da insbesondere aus dieser Eroge-Ecke. Also das heißt jetzt eher so Dating-Sim und so. Und das sind schon Sachen, die sich jetzt eigentlich nur an Jungs richten. Und die, glaube ich, jetzt auch ein bisschen dafür verantwortlich sind, dass dieses Mate-Thema auch so ein bisschen diesen Ruf hat, den es doch teilweise noch hat.
Ja, stimmt. Ich muss auch ehrlich sagen, bis ich Mate einmal gelesen habe, habe ich das dann auch so gesehen mit, ja, Mates, viel Fanservice halt und ne, es ist halt so ein Typ für gewisse Vorlieben halt, die eben diesen Mate-Typ mögen, in diesen Eroges oder, ich meine, es gibt ja unheimlich viele Animes, wo dann halt einfach mal so eine Mate da, als Charakter dabei ist.
Aber auch gar nicht so lange erst, also das ist auch erst so um die Jahrtausendwende gekommen, also wie gesagt, Pia Carrot, das war 98, und es mag welche zuvor gegeben haben, aber so die ganz großen Titel, also Mahoromatic, das ist so 99 der Manga und 2001, glaube ich, der Anime gekommen. Was gab's noch? Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. genau, Emma hatte ich gesagt oder dann halt Hanaukyo Mai Tai war da noch so ein Thema. Die waren alle so zur Jahrtausendwende. Und was es halt dann ganz groß gemacht hatte, ich weiß nicht, ob du das noch mitgekriegt hattest, war dann Danger Otoko.
Muss ich passen.
Okay. Nee, das war halt eine Realserie, die 2005 gelaufen ist und die halt, sagen wir mal, sozusagen die ganze Otaku-Kultur in Japan einfach so richtig zum Mainstream gemacht hatte. Also das war, wie gesagt, Realserie über so einen Otaku, der sich irgendwie seine Herzensdame irgendwo trifft und dann halt so er als Otaku sieht, das reiche Mädchen sich dann ineinander verlieben. Ganz liebe, nette, romantische Szene, romantische Serie, wo bis heute auch nicht ganz klar ist, ob das jetzt auf einer realen Geschichte basiert oder nicht. Das ist halt hoch und runter gelaufen und hat so diese ganze Akihabara-Kultur halt dann so sehr populär gemacht in Japan. Okay. Und da sind dann auch die Anzahl der Maid-Cafés innerhalb von wenigen Jahren haben sich dann verzehnfacht fast.
Ja, ich habe das vorhin schon mit Bubble Tea verglichen, weil ich eben auch gelesen habe, dass die überall an jeder Ecke aufgemacht haben und teilweise sich dann einen Monat gehalten haben. Oder manche natürlich länger, die dann gut liefen. Hm. Aber das hat mich doch sehr stark an unsere Bubble-Tea-Läden hier erinnert.
Ja, ja doch.
Die das sind auch gewisse... überall waren plötzlich und dann nicht mehr.
Das sind Parallelen, die lassen sich nicht von der Hand weisen.
Wobei der Niedergang jetzt nicht so krass ausgefallen ist. Also
ja, ich glaube, in Japan gibt es immer noch
einiges an Mate-Cafés. Ja, ja. Also ja. Ich habe irgendwo so eine Zahl gefunden. Also auf jeden
Fall nicht ausgestorben, sondern einfach halt wieder normale Maßen.
Hat sich etabliert und wird besucht.
Ja, und vor allem, also was dann halt der Effekt war, ist, dass es dann auch über diese klassische Otaku-Kultur hinausgegangen ist. Also das war, ich war ja 2006 war es, glaube ich, selbst mal in Japan. Und was mir halt aufgefallen ist, war, dass es sehr viele Pärchen, die da drin waren, und halt auch allgemein ein relativ hoher Frauenanteil. Das hatte jetzt so, ich war damals auch sehr Danger Otoko vorbelastet, hatte ich jetzt nicht so damit gerechnet.
Also ich persönlich finde halt, Mate-Cafés an sich haben eine gewisse Klasse oder sollten sie haben. Und also es ist auch, man merkt das jetzt bei uns zum Beispiel auf der T-Con, sind auch, na okay, mal abgesehen davon, dass die Anime-Szene sowieso ne aus 80% Frauen besteht, sind es doch eher Frauen, die bei uns dann kommen.
Aber ich glaube, das ist wieder, also jetzt Deutschland-Japan-Vergleich, was wir ja auch schon quasi auch bei Cons schon gesagt haben oder anderen Dingen, in der Anime-Szene ist ja wirklich in Deutschland diese Fanbase sehr groß und dieses persönliche Engagement, dieses Ehrenamtliche. Weil ich denke, preislich ist das ja nicht zu vergleichen
mit einem japanischen
Maid-Café, die ja doch dann meistens teuer sind oder wo man dann halt für jedes Foto was extra zahlen muss.
Also die Fotos sind's, glaube ich, oder dieses, wir spielen jetzt, wie war das, dieses Ching Chang Chung, das gibt's doch auch immer. Das
genau, Schere Papier.
Genau, und dass genau. Man sowas dann da gespielt wird, wobei das Essen selbst ist da, finde ich, gar nicht so teuer. Also zumindest als Münchner sage ich das jetzt mal. Wahrscheinlich für alle anderen in Deutschland ist es teuer, aber für mich als Münchner eigentlich gar nicht so sehr.
Also ich habe damals, ich habe auch ein bisschen recherchiert, gerade wegen Preisen, wie das so in Japan ist, und dann habe ich ganz schnell festgelegt, nee, zu teuer. Weil ich habe dann teilweise so Sachen gesehen, wie da muss man dann überhaupt erstmal irgendwie 1000 Yen zahlen, dass man erstmal nur eine halbe Stunde oder eine Stunde da in dem Café drinnen sitzen darf, und dann hat man noch gar nichts. Da wird man quasi begrüßt und geht wieder. Das ist halt anders da, ne? Die Leute da arbeiten wahrscheinlich auch richtig, um halt Geld zu verdienen. Deswegen kann ich schon verstehen, dass es dann da halt auch wie in einem echten Café eher zugeht. Was ich aber damals fürs Tea Time als relativ wichtig erachtet habe, ist einfach, dass man ein besonderes Augenmerk auf den Service legt und dass das halt, na gut, es sind alles freiwillige Helfer, ne? Deswegen, wir dürfen gar keinen Gewinn machen mit der T-Con. Und deswegen sind wir dann, glaube ich, vergleichsweise auch ziemlich günstig. Mhm. Und also zum Beispiel, ich weiß, andere Maid-Cafés machen das, wenn dann ein Spiel mit den, die Gäste ein Spiel mit der Maid spielen wollen, dann müssen die was bezahlen. Ich meine, das sind Centbeträge teilweise. Ich glaube, im Maid no Kisetsu war das, da zahlst du, glaube ich, für ein Kartenspiel irgendwie 20 Cent oder so, und das kriegt dann quasi die Maid als Taschengeld.
Okay, also eher so ein symbolischer Betrag, oder?
Ja, und, ja so ein bisschen als Trinkgeld.
Genau, auch als Trinkgeld. Und ja, das habe ich dann halt gesagt, ne, das gibt's bei uns umsonst. Und dann, ja, noch so andere Sachen halt, wie zum Beispiel, also bei mir ist das immer sehr wichtig, dass man halt sich auch wirklich als was Besonderes fühlt. Nicht nur, ich komme in einen Café rein und die Bedienung ist dann da, um meine Bestellung aufzunehmen, sondern...
Gibt's dann auch so dieses traditionelle, wir stellen uns in eine Reihe und begrüßen den Herren im...
Das so nicht. Das ist, glaube ich, einfach... Zum einen haben wir nicht genug Personal, um das zu machen. Sonst hätte ich gesagt, ne, da haben wir drei vorne stehen, die das quasi managen, die Leute einfach nur zu begrüßen. Wir machen das immer so, bei uns kommt eine Maid, wenn die ihren Tisch frei hat, kommt sie nach vorne, grüßt dann quasi die nächste Gruppe, die kommt, und bringt die dann zu ihrem Tisch. Und es läuft dann auch so vom Programm her so ab, dass sie dann quasi erstmal sie ankommen lässt, so ein bisschen plaudert mit denen, keine Ahnung, wie war die Convention denn bis jetzt so, oder wie geht's euch, was macht ihr so und so weiter. Und dann nimmt die Bestellung auf, und wenn dann quasi die Bestellung bearbeitet wird, setzt sie sich zu denen, redet halt weiter mit denen, und also es gibt auch Gäste, die wollen einfach nur unheimlich viel erzählen, das setzt mich dann halt hin und hört zu. Und dann bringt ihr quasi das Essen und unterhält die Leute noch ein bisschen. Und dann so, wenn dann das Essen rum ist, bevor man dann geht, kann man dann quasi bei uns noch so ein Spiel machen, wenn man das denn möchte. Da gibt es dann verschiedene Varianten. Wir haben zum Beispiel ganz beliebt bei uns sind Black Stories. Das kennt ihr nicht, Black Stories? Das sind so Geschichten mit einem etwas obskureren Humor oder Herangehensweise an irgendwelche Vorfälle. Und da muss man dann quasi demjenigen, der einem diese Geschichte stellt, Fragen stellen, die er dann Ja oder Nein beantwortet. So muss man dann darauf kommen, was passiert ist.
Okay.
Also keine Ahnung,
genau. Ja, doch, das kenne ich.
Eine typische Black Story wäre, Romeo und Julia liegen tot auf dem Boden. Was ist passiert?
Ja, okay.
Wo dann,
das dauert aber immer gern mal eine Stunde oder länger, oder?
Ja, es halt, hält sich in Grenzen, also 10, 20 Minuten. Die meisten haben dann nicht so viel Geduld und lassen sich dann gerne einen Tipp geben.
Okay.
Oder sie sind extrem gut und oder kennen das einfach schon. Und dann,
okay.
Und dann haben wir noch andere Spiele, wie zum Beispiel, keine Ahnung, noch ziemlich beliebt bei uns ist Zombie Dice, oder jetzt seit neuestem, was wir haben, ist Love Letter. Das mögen die Leute auch sehr gerne. Das sind halt so.
Ich auch zu Hause. Wer der Prinzessin den Liebesbrief gebracht?
Ja, also das fand ich auch thematisch sehr cool fürs Maid Café.
Okay.
Ja, das sind halt so Sachen. Das ist halt schon so ziemlich cool. So
Mau-Mau-Varianten
quasi. Ja, und das dauert irgendwie nur so 10, 15 Minuten eine Runde, und das ist so in dem Bereich, wo man halt sagen kann, ne, da hat man dann Spaß, man spielt was, und dann kann man aber auch wieder gehen und die Leute müssen nicht allzu lang vor dem Made Café warten, weil das ist so in Deutschland zumindest ein relativ großes Problem. Auf den Conventions, die Made Cafés werden halt oft einfach überrannt und dann hast du halt Warteschlangen, wo du dann Stunden warten musst. Und dann kannst du ja auch nicht gehen und dir was anderes von der Convention anschauen, weil dann verlierst du ja deinen Platz in der Schlange. Also ich weiß noch so, die erste Doku, auf der ich war, da hat sich dann die Schlange fürs Made Café und fürs Host Café, die haben sich dann beide so eine Treppe runter und durch den ganzen Hauptsaal damals noch geschlungen. Aha. Und ja, also ich habe dann auch irgendwann gesagt, ne, schaust du dir jetzt nicht an, weil dann stehst du den ganzen Tag da für Made Café und hast halt nichts von der Con gesehen.
Ja, okay. Das ist auf der Hanami auch ähnlich. Da sind die im Pfalzbau oben rechts bei diesem Theatersaal.
Ja, ich weiß, da waren wir letztes Jahr, da hatten wir eine Collaboration mit denen und waren zusammen da. Ich muss sagen, das ist so rein optisch her, war das das schönste Made-Café, was ich bis jetzt gesehen habe in Deutschland.
Das ist umgezogen auch letztes Jahr, weil das davor quasi mit da drüben direkt vom Saal war. Das war nur mit so Trennwänden getrennt. Das war natürlich nicht so optimal und jetzt durfte das quasi auf die andere Seite rüberziehen. Und da ist halt einfach nur, auf der einen Seite ist der Kaffeetresen, auf der anderen Seite ist eine Glasfront nach draußen. Das ist natürlich ideal. Es ist hell, es ist hübsch.
Ja, war auch schon dekoriert mit Kirschbäumen und so.
Ein Traum, Carpador.
Na gut, dann würde ich jetzt noch mal kurz auf eine Sache zurückkommen, die du jetzt erwähnt hattest, nämlich die ganzen Spiele und diese, sagen wir mal, Kundenbespaßung, nenne ich es jetzt mal. Wie müssen sich dann eigentlich die Mates sich dann vorbereiten? Also die müssen ja die Spiele dann kennen und ich kann mir jetzt vorstellen, dass also so dieses sich jetzt zu jemanden setzen und den dann unterhalten, das wird jetzt auch nicht jede können.
Tatsächlich, ja. Das ist auch, glaube ich, der Grund, wieso viele Leute sagen, oh, ich will nicht ins Made Café helfen gehen, weil da muss ich mit Menschen reden und mit Menschen reden, das ist immer so eine Sache. Und was ist, wenn die mich da nicht mögen? Bei uns läuft es dann meistens so ab, als wir haben dann unsere Freiwilligen, die schon mal von vornherein sagen, okay, es ist jetzt wohl nicht so schlimm. Ich hatte das zum Beispiel damals mit meiner Freundin, die habe ich dazu genötigt, im Made Café mitzuhelfen. Und die war immer so, nee, ich bin schüchtern. Mhm. Aber tatsächlich ist sie da jetzt ziemlich aufgegangen. Also mit verliert unheimlich schnell dann diese Berührungsängste und also es ist auch einfach ein bisschen Erfahrung. Auch gerade wo sich viele Leute überwinden müssen, dieses Jahr, herzlich willkommen mein Herr, herzlich willkommen meine Dame. Das sind so Sachen, also ich selbst fühle mich immer ein bisschen merkwürdig, wenn ich das dann sage, aber ich finde, das gehört so dazu, das ist Teil dieses, man könnte schon fast sagen, Spiels.
Ja, Rollenspiel halt einfach, eben. Ja.
Und es sind auch sehr viele Gäste, die dann gleich sagen, wenn man dann so fragt, ja, wie soll ich sie denn anreden? Die dann so sagen, ja, bitte sag du und ich fühle mich da ganz komisch dabei.
Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, eigentlich so meine größte Sorge auf Conventions ist es immer von Leuten gesiezt zu werden. Ja.
Also insofern ist das meistens lockerer, als man sich's vorstellt. Und so zur Vorbereitung, also meistens ist es so, dass wir, das Tea-Time öffnet nicht sofort, wenn die T-Con öffnet, sondern erst so eine Stunde später. Wir machen es dann meistens so, dass wir uns diese Stunde vorher verwenden, wir quasi zum Vorbereiten. Ich mache dann so einen kurzen Crashkurs, so diese absoluten, was solltest du nicht tun? Was
was ist das zum Beispiel?
Keine Ahnung, jetzt hier dieses typische, dieses Obszön irgendwie kratzen oder so oder die Leute beleidigen oder unfreundlich sein. Was man jetzt vielleicht auch nicht machen sollte, ist, wenn man dass man dann quasi mal isst, während die Gäste noch da sind, sondern also dafür haben wir dann hinten einen separaten Bereich. Da sollen die Leute dann auch lieber Pause machen, wenn sie sagen, sie brauchen eine Pause und dann vielleicht mal ihren Tisch 10 Minuten unbesetzt lassen oder so. Dann, ja, keine Ahnung, dieses typische halt, wie begrüßt man dann jemanden so im Maid-Café-Style? Dann auch, was immer ganz wichtig für mich ist, sind dieses, wo sind die Grenzen? Also was macht man dann zum Beispiel nicht, wenn das jemand von einem verlangt? Ich meine, wir hatten das noch nie. Da, toi, toi, toi. Ist sicher bei anderen Gelegenheiten schon anders gelaufen, aber es war immer so, eine meiner größten Sorgen ist, dass halt eine von den Mates oder auch von Hosts, die dann dabei sind, irgendwie dumm von der Seite angemacht werden, beleidigt, angegrapscht oder irgendwie sowas, wie man das halt dieses typische aus diesen Japano-Animes dann auch kennt. Ja, also da hatte ich immer ganz viel Angst davor, dass das passiert und deswegen bin ich dann auch immer ganz dahinter, dass die Leute halt wissen, ne, sobald irgendwas passiert, wo ihr euch unwohl fühlt, kommt zu mir. Ich rede mit den Leuten. Aber toi, 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 noch nie passiert.
Also das fand ich auch ganz lustig. Ich hatte jetzt auch dann so eine Seite gefunden, dass es wohl so normiert eine 10-Punkte-Liste gibt, was man jetzt als Gast in japanischen Maid-Cafés nicht machen sollte. Und es geht jetzt auch so in die Richtung nach Motto, man soll die nicht nach der Telefonnummer fragen, man soll sie nicht irgendwie nach Dienstende fragen und so alles, was jetzt so über dieses Rollenspiel hinausgeht. Also das, diese Trennung ist halt dann wichtig.
Ich kenne das aber auch von den Deutschen auf jeden Fall, dass eben in der Speisekarte oder so auch immer so kurze Regeln mit drin stehen oder halt irgendwo ausliegen, à la, ihr dürft gerne Fotos machen, bitte behandelt die Leute mit Respekt und sowas. Also das ist auch durchaus, glaube ich, gängig. Ich weiß nicht, ob ihr sowas habt.
Aber wir haben jetzt tatsächlich seit neuestem so einen Zettel sogar für den Wartebereich gemacht, wo dann halt steht so, ja, herzlich willkommen und das ist das Tea-Time, so funktioniert das Tea-Time, bitte mach das und das nicht und ja, so eine kleine Einführung, weil es gibt immer noch Menschen, die kommen halt in so ein Maid-Café rein und wissen gar nicht, was auf sie zukommt.
Ja, der erste Impuls ist ja auch erstmal sich hinzusetzen quasi, aber das Konzept ist ja eigentlich, dass die Maid zu dir kommt und dich zu dem Freitisch hinlotst. Das ist wahrscheinlich nicht ganz augenscheinlich, wenn man da...
Also wir haben dafür immer einen Türsteher, hinkommt, der dann vorne steht und ja, die Leute ein bisschen unterhält, während sie warten. Also ich habe das jetzt zum Beispiel auf der Franco bei uns gemacht und da habe ich dann halt, keine Ahnung, den Leuten ein paar Rätsel gestellt, Black Stories oder Love Letter mit denen gespielt oder auch mal eine Runde Werwolf.
Kommen dann eigentlich so komplette, also so Leute, die jetzt mit dem ganzen Thema noch nichts zu tun hatten, irgendwie bei dem Maid-Café auch vorbei? Also bei uns beim Stand kommen halt immer so Leute vorbei, so, ja, ich bin der Vater von so und so, ich schaue mir jetzt mal da an, was meine Tochter so immer macht. Ich weiß jetzt nicht, stoßen solche Leute dann auch bis zu den Maid-Cafés vor?
Tatsächlich ja. Also wir hatten es jetzt auf der T-Con. Wir sind ja, also T-Con ist so kirchlich organisiert und bezuschusst. Und da kommen dann auch jedes Jahr zum Beispiel so der Hausherr von dem Café Domain, wo wir sind. Und der schaut sich das auch an, weil, ne, kirchlich, und da müssen wir auch jugendfrei sein und so. Und der war sehr positiv davon überrascht, wie das da so abgelaufen ist. Und also jetzt hatten wir zum Beispiel auch auf der Franco war wieder ein Vater dabei, der erst versucht hat, seine Tochter, die da mitgeholfen hat, so den ganzen Tag mal zu beobachten, so von außen. Und dann irgendwann haben wir ihm halt einen Stuhl ins Café gestellt, damit er da sich nicht den ganzen Tag den Hals verrenken muss. Ja, also es gibt schon immer wieder diese Berührpunkte. Aber ja.
Und da dann auch ganz normal drauf reagiert und nicht irgendwie so, was ist denn das für ein komisches...
Nee, also das hatten wir noch nie. Also okay, dass irgendjemand da wirklich so sich beleidigt gefühlt hat oder irgendwie versucht hat, stumm zu machen in irgendeiner Art, das...
Na, das meine ich gar nicht. Also, aber ich kann mir ja vorstellen, dass so dieses extreme Höflichkeit ja doch irgendwie auch befremdlich wirken kann. Weil das ganze Konzept ist hier nicht so richtig bekannt in Deutschland. Also ja, selbst in Japan.
Ja, wie gesagt, es gibt halt Leute, die fühlen sich dann immer gleich so ein bisschen so unwohl, weil sie dann gesiezt werden. Aber wie gesagt, das verflüchtigt sich dann meistens so in den ersten 2-3 Minuten. Und ansonsten... Oh, ja, wir waren dieses Jahr ja auch mal so außer Anime-Szene mäßig unterwegs. Und wir waren auf einem Brony-Meetup, weil man uns gefragt hat, ob wir nicht Lust hätten, da vorbeizuschauen. Und dann haben wir ein Pony-Maid-Café gemacht und die Bronies, die kannten das Konzept gar nicht. Mhm. Also denen war das komplett fremd. Die haben halt gedacht, nö, ich setze mich da jetzt in das Café rein und dann kriege ich quasi irgendwie ein Essen mit My Little Pony-Bezug und das war's dann. Und also da waren schon einige, denen hat man sichtlich angesehen, dass es denen erstmal so richtig unangenehm war, dass die dann da sitzen geblieben sind und mit denen gesprochen haben. Wobei auch das dann im Nachhinein sehr positiv aufgenommen wurde, als es sich dann rumgesprochen hatte.
Okay, also es wird schon zum Exportschlager für andere Fandoms dann. Also
sehr
vielleicht
lustig. Hat
vielleicht
dann auch jeder ein Ponyöhrchen gehabt
von den Mains? Wir hatten tatsächlich die Main Six und Derpy.
Wie süß.
Ja, und
das wäre ja fast was für mich. Ich hätte dann aber nur gerne von rosa Ponys. Tee oder Kaffee oder so, die nicht Pinkie Pie sind. Das wird schwierig.
Also da bist du in so einem Café, glaube ich.
Blöd.
Ja.
Also, blöd. Was es ja generell gibt, ist so, dass jetzt nicht nur diese klassischen Maid-Cafés gemacht wird, sondern halt auch verschiedene Variationen. Also wie jetzt wie die angesprochene Pony-Maids, das wusste ich bis jetzt nicht, dass es das gibt.
Ich glaube, wir waren auch die ersten in Deutschland, die das tatsächlich mal diesen Schritt gewagt haben.
Auch nicht weltweit, das könnte man mal recherchieren.
Das weiß ich jetzt nicht. Ich meine, es gab auf jeden Fall schon Designs von den Ponys halt als Menschen in Maid-Kleidern.
Okay.
Aber da haben wir uns auch nicht so inspirieren lassen davon. Da habe ich dann quasi jedem gesagt, der mit wollte, ja, mach das, was du für richtig hältst und guck halt, dass das so in Richtung geht. Mhm. Ist auch ziemlich gut geworden. So.
Aber das hat sich...
Jedes, alle Ponys in jeglichen Designs, ob ja. Mates, ob Dinosaurier, ob was, wie auch immer. Von daher...
Ja, aber ich meine, es gibt ja auch, was weiß ich, sei es jetzt bloß, dass dann noch zu dem Maid-Kostüm irgendwelche Katzenohren oder Hasenohren mit dazugenommen werden oder halt dann auch Cosplay-Sachen oder halt diese Host-Clubs. Das ist ja jetzt die andere Frage. Du hattest gesagt, ihr macht das auch.
Ja, wie gesagt, ich wollte halt niemanden ausschließen damals und es hieß halt auch, ne?
Ja, und bei unserem Fandom bietet sich's ja an, den Damen auch was anzubieten.
Eben. Und dann habe ich halt damals gesagt, ne, ist als Maid-Cafés gibt zum Beispiel, die dann sagen, nee, wir wollen keine Männer haben. Oder wenn, dann nur in der Küche. Und dann habe ich gesagt, nee, machen wir halt nicht. Wie nennt man das Ganze dann? Das war so ein Knackpunkt, weil, ne, Maid-Café suggeriert ja schon, dass es eigentlich nur Maids gibt. Mhm. Wir haben auch immer wieder Leute, die dann so ganz überrascht sind, wenn sie dann mal einen von den Hosts erwischen.
Ja, der Begriff Host Club, der steht doch, oder? Also ich
ja,
meine
klar, jetzt aber auch. Wir verkaufen uns als Maid-Café. Ja. Ich habe irgendwann mal versucht, uns als Convention-Café zu etablieren, einfach um das rauszunehmen, dieses nur Maids. Das ist leider sang- und klanglos untergegangen. Deswegen sind wir jetzt wieder zurück bei Maid-Café. Und ja, mit dem Zusatz halt dann, dass wir auch noch Hosts beschäftigen. Mhm. Ich meine, das ist jetzt auch so eine Sache, ne? Weil Hosts sind ja eigentlich auch nicht das männliche Gegenstück zu Maids, das sind eigentlich die Butler.
Okay, also zumindest sagst du auch mal den Unterschied.
Also Butler und Maids sind ja quasi so von, wenn es jetzt auch früher bezieht,
also
sind
die Bediensteten,
die du in einem Haus hattest.
Ja.
Und ich glaube, Host ist ja eher so das Gegenstück zu einer Hostesse, oder?
Ja.
Kann man das so sagen?
Weiß ich jetzt nicht.
Also ich habe zumindest irgendwann mal gelesen, dass das wohl daher der Begriff kommt, dass das quasi ein männlicher Gegenstück dazu ist. Und ja, jetzt ist es halt, ne, in Deutschland hatte man halt schon etabliert, Maid-Cafés und auch wieder die Dokumi war der Vorreiter mit dem Host Club. Und da habe ich halt gesagt, ne, springe auf den Zug auf, sagen wir nicht, es sind Butler, sondern sagen wir, es sind Hosts, es ist ein bisschen frischer, ist ein bisschen jugendlicher. Weil bei Butler denkt man dann noch eher so, keine Ahnung, an Alfred von Batman oder sowas, diese älteren Herren, die dann halt in diesen mit dem Schwalbenschwanz und so sind. Und wir haben
ja, wobei
halt
im Anime-Umfeld dürfte man ja auch an Hayate denken. Das ist ja auch ein Butler.
Ja, dann auch. Ja, irgendwie sowas halt, ne? Und dann habe ich halt gesagt, ne, mach mal diesen Unterschied und sagen jetzt einfach, das sind Hosts und die sind in dem Maid-Café dazu. So als extra für die Leute, die es haben wollen. Und tatsächlich haben, glaube ich, auch unsere Hosts eher so eine Stammbesetzung stellenweise. Also da kommen dann schon Leute und sagen, ja, ich würde gerne bei dem und dem dann am Tisch sein. Mhm. Und die warten dann auch gerne mal 20 Minuten länger, um das halt zu bekommen. Mates haben das auch, aber ich glaube, bei unseren Hosts passiert das dann öfter.
Warum eigentlich nicht mal quietschbunt? Also das ist mir jetzt bei Maid-Cafés aufgefallen, dass die Uniform ja immer dunkel gehalten sind. Warum nicht quietschbunt? Rosa zum Beispiel.
So schwarz-weiß halt, oder?
Ja,
also,
schwarz-weiß.
Ja, genau. Ja, ich glaube, das ist einfach dieses Klassische, einfach weil die Design, also die, ja, das Design ist halt einfach dieses Schwarz-Weiß. Das sind diese Farbkombinationen, die Butler getragen haben früher, die Maids früher getragen haben. Und ich meine, man orientiert sich daran und deswegen macht man das wahrscheinlich in Schwarz-Weiß. Ich persönlich bin auch für bunte Abwechslung. Wir hatten jetzt zum Beispiel schon mal eine Maid, die war komplett in Rot dabei. Unser Pony-Maid-Café war komplett weg von Schwarz-Weiß, weil da hatte sich dann jeder in den Farben von dem jeweiligen Pony angezogen. Und also ich sag auch nicht, dass es ein Muss ist, das Schwarz-Weiß zu machen. Ich meine, es wirkt meistens ein bisschen edler, wahrscheinlich weil Schwarz edel und so.
Ja, halt einfach konservativer. Und die ursprüngliche Idee von Maid-Café ist ja auch, dass es so extrem bieder, konservativ, irgendwie ja viktorianisch halt dann irgendwie wirkt. Also.
Ja, aber wenn man jetzt so Anime als Bezug nimmt oder halt irgendwelche anderen Sachen, also so japanische Bands zum Beispiel oder sonst was, das ist ja auch quietschbunt. Ja. Ja. Deswegen verstehe ich nicht, warum das da nicht auch Einzug erhält. Man könnte ja immer dasselbe Maid-Outfit, nur in einer quietschbunten anderen Farbe und mit den Röcken über den Knien natürlich.
Ja, also zum einen, ne, wäre halt ein ziemlich großer Aufwand, das alles dann in vielen verschiedenen Farben zu machen. Gerade wenn du jetzt dann zu den Leuten gehörst, wie es, glaube ich, die meisten machen, die sich ihre Kleider selbst nähen oder sie nähen lassen. Ja, also wie gesagt, ich bin dem eigentlich gar nicht so abgeneigt, weil ne, Farben vielleicht dann passend zu einem Thema oder so. Ich meine, jetzt dieses Jahr war unser Thema Pink und da war dann halt alles pink, nur die Mates nicht, die hatten immer noch schwarz-weiß an.
aber.
Ja. Dafür hatten wir eine schöne pinke Tischdeko und ja, auch so pinke Beleuchtung.
Ja, das ist ja auch noch was sehr Erwähnenswertes. Das hört ja noch nicht bei den Outfits auf, sondern es ist immer auch liebevoll dekoriert. Ja. Ich habe jetzt das Mate Café auf der Hanami natürlich gesehen, jedes Jahr. Dann auf der Animagic hatten wir den Animex-Stand direkt neben dem Made-Café. Die hatten dieses Jahr auch ein Made-Café. Das war eine Gruppe, die sich Café in Wonderland genannt hat. Okay. Und die kannte ich auch davor noch gar nicht. Aber ich habe eben auch mit einer Freundin gesprochen, die eben auch auf der Hanami da das Made-Café macht. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, ihr kennt euch alle untereinander so ein bisschen. Also der eine kennt den und so wie bei Cosplayern halt auch.
Na, ich habe gelesen, es gibt einen Dachverband. Was hat's denn damit auf sich?
Ja, der Dachverband Deutscher Made-Cafés. Das ist eine Facebook-Gruppe und das war, ich glaube, letztes Jahr ist das aufgekommen. Den hat damals die Jenny, die Leiterin von Made no Kisetsu, ins Leben gerufen. Und zwar als der Cosday quasi ausgeschrieben hat, eine Stelle für Made Café zu vergeben und dass quasi man sich bewerben soll und wer die überzeugendste Bewerbung bringt, der kriegt quasi die Stelle des Made Cafés auf dem Cosday. Und Jenny hat damals gemeint, dass es relativ unfair wäre, vielleicht den kleineren neuen Made Cafés gegenüber, wenn dann so etablierte Größen wie das Made no Kisetsu, das Lucky Chocolate oder das Tea Time sich dann da irgendwie bewerben und dann quasi die anderen gar keine Chance haben. Und dann hat sich quasi diesen Dachverband ins Leben gerufen, dass wir uns untereinander zwischen den Made-Cafés ein bisschen kurz schließen können und vielleicht dann auch einfach so sagen wie, ja, hey, an dem Termin kann ich eigentlich gar nicht, könnt ihr gerne machen oder so. Und dass wir dann nicht in irgendeinem Wettbewerb untereinander dann uns verfeinden und anfangen, mit Dreck aufeinander zu schmeißen.
Okay, also es ist jetzt im Wesentlichen einfach eine Kommunikationsplattform, oder?
Ja, und halt auch, um Leuten zu helfen, die quasi gerne einen Mail-Café machen wollen und nicht wissen, wie das geht oder so. Oder halt generell zum Ansprechen, wenn man mehr über das Thema wissen möchte.
Okay, also wenn... Machen wir es doch mal durch. Angenommen, ich will jetzt ein Mail-Café gründen. Was sind denn da so die wichtigen Sachen? Also muss man das... Braucht man da irgendwie eine Zulassung oder so? Also ein Gesundheitszeug, sonst also würde mir jetzt da mal irgendwie...
Es ist sehr wichtig. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil man da mit rechtlich gesehen am ehesten die Probleme bekommt. Wenn ihr eine Küche habt, dann muss in dieser Küche mindestens eine Person, am besten jeder, der in der Küche arbeitet, ein Gesundheitszeugnis haben. Das bekommt man relativ einfach. Ich habe meins bekommen, als ich in Nürnberg auf die Stadt gegangen bin. Gesagt habe, ich möchte ein Gesundheitszeugnis. Dann hat man mir so ein doppelseitiges A4-Blatt zum Durchlesen gegeben. Dann habe ich 20 Euro gezahlt und hatte mein Gesundheitszeugnis.
Ach so, nicht noch einen 15-minütigen Film angeschaut, das ist ja so das Übliche.
Wir mussten also noch eine Schulung machen. Ja, du kannst aber auch zu deinem Hausarzt gehen, aber auf der Behörde ging das nicht her. Nee.
Aber das war auch nicht länger als ein 15-minütiges Video. Also
ja, aber Schulung. Man musste zu einer bestimmten Uhrzeit da sein. Ja,
also man muss sich auf jeden Fall die Zeit nehmen, dieses Gesundheitszeugnis zu machen. Ich lege sehr großen Wert darauf, dass alle Helfer bei uns in der Küche dieses Gesundheitszeugnis haben. Und wenn sie es nicht aufbringen können, weil ne, das kostet halt auch 20 Euro oder so, dann halte ich vorher mit denen nochmal eine separate Schulung, weil wenn man ein Gesundheitszeugnis hat, kann man quasi Leute unterweisen. Mhm. Und das ist auch so, man muss das Gesundheitszeugnis alle 2 Jahre wiederholen. Oder man lässt sich halt von jemandem quasi nochmal belehren, der ein aktuelles Gesundheitszeugnis hat.
Okay, also ist machbar, man muss es halt machen, aber es ist auch machbar. Gut, ansonsten, was braucht man dafür? Also klar, man braucht irgendwie einen Koch, eine Köchin, die das dann das eigentliche Essen zubereitet.
Genau, also ich habe damals angefangen mit der Idee und der Leidenschaft, sowas machen zu wollen, weil es ist unheimlich anstrengend und leider nichts, was man sich einfach mal so aus dem Ärmel schüttelt. Also ich habe über ein Jahr Vorbereitungszeit fürs erste Made-Café gebraucht und ich habe dann auch wöchentlich schon so 1-2 Stündchen da rein investiert, was sich dann halt auch aufsummiert zu einer beachtlichen Anzahl.
Für was jetzt? Kommunikation mit den Leuten oder eher so rechtliche Sachen?
Kommunikation mit den Leuten, dann schlau machen, wie funktioniert das, mir ein Konzept überlegen, dann Deko planen und dann was war noch? Ja, mich um die Uniformen kümmern, die es dann damals vielleicht hätte geben sollen, aber dann doch nicht gegeben hat. Lauter so Kleinigkeiten. Ich meine, wenn man eine Convention organisiert, kennt man das ja, ne? Der Teufel steckt im Detail.
Spiele vorbereiten, oder?
Genau, Spiele vorbereiten, rausfinden, welche Spiele sind denn geeignet, die entsprechenden Spiele dann besorgen. Ich habe jetzt das Glück, dass ich ein ziemlicher ein Brettspiel-Nerd bin. Ich bin auch ein Rollenspiel-Nerd. Aber in dem Fall hatte ich schon halt viele Brettspiele, wo ich dann einfach sagen konnte, okay, das können wir nehmen, das können wir nehmen, das können wir nehmen. Das ist schlecht, weil das dauert zu lange. Das ist schlecht, weil das ist zu groß.
Monopoly ist wahrscheinlich eher nicht so.
Genau, also da, wie gesagt, also erstmal finde ich, sollte man das einfach, diese Leidenschaft und auch die Bereitschaft haben, da dann viel Zeit rein zu investieren. Danach braucht es, Leute, ohne Mates und Hosts, kein Mate- oder Host-Café.
Trittst du eigentlich selbst als Host auch auf, oder?
Am Anfang habe ich das noch gemacht und ich mache das auch sehr gerne, aber inzwischen ist es vom Organisatorischen meistens so stark, dass ich dann halt einfach den ganzen Tag am Rumspringen bin. Ich gucke, dass ich dann da, wo gerade was fehlt, einspringe. Das heißt, ich mache mal eine Runde als Host, dann gehe ich vor und vertrete unseren Türsteher. Dann bin ich wieder hinten und helfe in der Küche. Also ich bin dann eher so dieser fliegende Mann, den man dann irgendwie überall mal sieht, aber der nirgends lange genug ist, um ihn sich mal merken zu können. Zum Beispiel, als wir mit uns im Meido no Kisetsu unsere Collaboration hatten, da, ich weiß nicht wieso, aber in der Küche hat auf einmal ein Mann gefehlt, der das Geschirr abwäscht. Und dann habe ich mich da hinten in dieses kleine Küchenzimmer gestellt und habe den ganzen Tag Geschirr abgewaschen, das nachgekommen ist, damit wir dann halt die nächsten Gäste wieder mit Geschirr bestücken können. Und das war dann quasi meine Hanami damals hinten in der Küche.
Das habe ich auch schon mal gemacht.
Ja.
Und mich dabei ganz übel geschnitten, weil ich ein Glas in der Spüle zerdeppert habe, reingefasst habe. Und dann wurde ich irgendwann, nachdem ich 5 Minuten blutend da stand mit den Worten, es hört gleich auf, zum Sunny-Zelt geschickt. Hab mich da dahingestellt und konnte da schon gar nicht hinsehen, hier so mein Finger, ne, und hab so weggeguckt und die nimmt das ab und ich schwöre, das hat 15 Minuten geblutet, wie Sau, ja. Und dann zieht die das ab und es hat nicht mehr geblutet. Und ich so, es hat wirklich geblutet.
Vorführeffekt, ne?
Ja, habe ich auch fürs Mate Café, Gläser abgespült, ja, weil der Andrang so hoch war und die Gläser alle waren und wir nicht mehr hinterhergekommen sind. Und ich hatte gerade Zeit und dann habe ich Gläser abgespült.
Die waren dir sicher sehr dankbar dafür.
Ja, die waren auch sehr. Ich habe dann irgendwie einen Kaffee ausgegeben bekommen oder sowas. Das war sehr nett.
Ja, genau. Also dann, was man auf jeden Fall machen sollte, ist sich mit der Convention absprechen, auf der man dann ist. Beziehungsweise wenn man dann extern irgendwie bei einem Veranstalter ist oder jetzt wie wir da, wo wir auf diesem Brony-Meetup waren, dass man halt einfach die klärt, was darf man nicht, wo hört dann der Kompetenzbereich auf, vielleicht noch abklären, was ist an Equipment da, weil eine Küche mit Spülmaschine ist wesentlich angenehmer als eine Küche ohne Spülmaschine und solche Sachen eben. Und dann, wenn man dann mal so die Leute gesammelt hat, so die es drumherum abgeklärt hat, dann kann es eigentlich so an das eigentliche Planen gehen. Dann kann man sich ein Konzept überlegen, wie man das jetzt handhaben möchte. Zum Beispiel möchte man, dass alle Mates vorne stehen und die Gäste begrüßen. Möchte man eher sowas wie wir haben, dass man quasi die Leute immer einzelne Gruppen von jeweils einem bedient werden, oder macht man es dann doch vielleicht eher so, dass man so ein Café-Konzept hat, wo dann die Mates immer mal wieder an ihrem Tisch vorbeischauen und dann natürlich mehr Leute gleichzeitig bedienen können. Das ist halt jedem selbst überlassen, wie die das machen möchten. Ja, und dann kann man noch so die Details wie Dekoration, vielleicht das Motto für die Dekoration planen, dass man vielleicht auch verschiedene Tische mit verschiedenen Mottos hat. Wir hatten jetzt zum Beispiel irgendwann mal 4 Jahreszeiten als Thema, dann hatten wir halt Frühlingstische, Wintertische, Herbsttische, sowas.
Ja, auf der Hanami ist dann immer alles so im Kirschblütenlook.
Bietet sich ja auch
an. Ausgestanztes Kurt-Konfetti. Also Kurt ist das Maskottchen, das ist auch eine Kirschblüte und dann liegt da überall. Sieht so aus wie mit einem Locher gelocht, nur in Kirschblütenform. Das ist total niedlich. Ich stehe auf sowas. Es ist rosa.
Okay, also eine Sache, die ich jetzt bei dir rausgehört habe, was glaube ich jetzt auch klar war, aber man kann es vielleicht trotzdem nochmal explizit sagen, ist, dass jetzt hier Made-Cafés sehr praktisch nur auf Conventions existieren.
Ja.
Oder im Rahmen anderer Veranstaltungen und nichts Festes.
Ich habe es tatsächlich schon mal überlegt, ob ich mir hier so, hey, ich mache mal ein eigenes Made-Café auf und erstens, dann wird es viel aufwendiger von der Organisation und vom Rechtlichen her.
Ja, und man macht es dann plötzlich Vollzeit, also hauptberuflich.
Also quasi das, was die Conventions einen an Arbeitsaufwand wegnehmen, hat man dann mehr. Dann ist noch so eine Sache, die mich damals abgeschreckt hat, ist einfach dieses, du musst es dann kommerziell betreiben. Das heißt halt, du musst wirklich anfangen, teurere Preise zu verlangen, weil du dann halt auch die Leute bezahlen musst, die für dich arbeiten. Und ja, so diese ganzen Sachen, die ich dann halt, also ich hab dann im Endeffekt gesagt, ne, das rechnet sich nicht, weil dann werde ich wahrscheinlich Tag und Nacht damit beschäftigt sein, dieses Made-Café am Laufen zu halten. Dann habe ich vielleicht das Pech, dass ich, mir die Gäste ausbleiben, weil das ist halt jetzt, also es wäre dann wahrscheinlich das erste in Deutschland oder so, was so sein eigenes festes Café hat. Und also ich habe mich damals dann dagegen entschieden, auch nicht zuletzt deswegen, weil es eigentlich nur zwei Städte in Deutschland gibt, wo das wirklich anfangen könnte, sich zu lohnen.
Und das sind Düsseldorf und München.
Okay. Ach so, tatsächlich da, München, meinst du?
Das sind jetzt eher Berlin gesagt, oder?
Nee, Düsseldorf und München. Also ich habe damals so ein bisschen geguckt. Berlin ist so eine Sache. Also ich habe damals so ein bisschen auch mir Animax als Hilfe genommen und halt die meisten Animax, das sind halt tatsächlich in Düsseldorf und Umgebung oder München und Umgebung.
Also Düsseldorf könnte ich mir auch tatsächlich vorstellen, weil einfach da halt arg genug Menschen sind und halt, da ja eh schon so viele japanische Läden sind und das vielleicht dann.
Also ich habe Düsseldorf auch als die bessere Alternative empfunden damals, aber die andere Sache wäre halt München gewesen. Und man muss halt nicht nur drauf schauen, zum Beispiel gibt es da jetzt viele Animaxler, sondern auch gibt es genug Animaxler, die schon in dem Alter sind, dass sie Geld verdienen und sich das dann auch leisten können. Und gibt es eventuell noch andere Kundschaft, die man anwerben könnte. Deswegen wäre Düsseldorf halt gerade dadurch, dass es schon so viele japanische Sachen hat, meines Erachtens nach die bessere Wahl einfach, weil das dann, glaube ich, eher angenommen wird, als wenn du es jetzt zum Beispiel hier im Herzen Bayerns machst, wo dann vielleicht man mal Cosplayer gesehen hat, aber dann vielleicht doch noch nicht so empfänglich für das System eines Made-Cafés
ist. Wobei natürlich, das muss man, also wenn ich jetzt so ein Made-Café sehe, dann empfindet man es ja zuerst mal nicht als was Japanisches. Also es ist ja gerade dieser viktorianische oder französische Stil, wie man es auch immer sieht. Also das.
Aber das ist, glaube ich, ja, es ist halt was du so nicht sehr findest, weil natürlich, wenn man in ein Restaurant geht, dann wird man ein bisschen netter und so behandelt, aber das Made-Café treibt es quasi auf die Spitze. Mhm. Weil gerade dieses Jahr mit mein Herr anzusprechen oder dann auch noch dieses Anbieten mit, ja, wie willst du, dass ich dich anspreche?
Also so ein paar Themenrestaurants gibt's ja schon. Also jetzt, ich weiß nicht, hier in München fällt uns jetzt gerade zum Beispiel die Schandgeige ein, die jetzt so auf Mittelalter getrimmt ist. Also so in dieser Linie wäre das dann wahrscheinlich.
Wir haben hier auch einen Katzencafé.
Stimmt, das ist jetzt auch neu.
Ja, das ist auch ganz neu. Das ist auch... ich glaube, da ist München für sowas echt geeignet zum Aufmachen. Das ist sehr niedlich. Ich war da schon einmal. Die bieten auch alle Kaffee mit Biomilch und Fairtrade-Zeug an. Das finde ich immer sehr wichtig und sehr gut. Tut mir leid. Ausflug in meine Öko-Welt.
Ja, ist in Ordnung. Ich verzeih es dir oder so.
Und da sind ganz viele süße Katzen. Das eine Kitty hat nur 3 Beine und die haben das adoptiert und es ist so niedlich.
Ja, also ich glaube, es wäre machbar, aber ich habe damals für mich entschieden, das ist mir zu viel Aufwand und ich möchte es lieber so als Hobby nebenher
betreiben. Ja, klar. Haben wir jetzt eigentlich noch irgendwas vergessen?
Lass mal kurz gucken.
Es gibt ja im Thema Cosplay gibt es ja in Japan auch also berufsmäßige Cosplayer. Gibt es denn sowas im Maid-Bereich auch? Oder sind das alles nur Angestellte? Oder gibt es auch so richtig populäre Maids?
Also da lehne ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, wenn ich das sage. Ich selbst war ja noch nie in Japan, deswegen kann ich nichts mit Garantie sagen. Soweit ich das mitbekommen habe, jetzt von Erzählungen von Freunden und keine Ahnung, Weblogs und so, die ich gelesen habe, sind tatsächlich die meisten, die in diesen Maid-Cafés arbeiten, sind irgendwie halt Schülerinnen oder so, die einen Nebenjob machen und die das in erster Linie auch nur deswegen machen, weil es unheimlich gut bezahlt wird.
Ich habe gelesen, dass es ziemlich schlecht bezahlt wird und die es einfach machen, weil sie gerne cosplayen. Aber gut,
ich
kenne es jetzt auch bloß so vom Hörensagen
her. Eben, ich war da auch noch nicht und wenn ich mir die Preise anschaue, kann ich mir schon vorstellen, dass es gut bezahlt sein muss. Wie gesagt, ich nehme mich da jetzt sehr weit aus dem Fenster. Ich habe noch nicht mitbekommen, dass es irgendwie welche Made-Idols oder sowas gibt. Oder halt Leute, die das dann berufsmäßig machen, außer halt diesen, ich bediene in einem Café. Ich könnte mir vorstellen, dass es das gibt, aber
ich meine aber auch sowas schon gelesen zu haben, dass das dann eben auch Made-Idol, also von Made und Idol, ja. Und ich stelle mir das halt so vor, wie eben diese Cosplay-Idols.
Das kann durchaus sein. Ich meine, man sieht es ja in irgendwelchen Animes, zum Beispiel Steins Gate, es gibt ja auch dieses Made Idol Ferris Chan, die dann halt ja quasi Fans hat und auch so richtige Auftritte fährt. Und ich glaube, das wird nicht von irgendwoher kommen. Das vielleicht gibt es da tatsächlich so ein Vorbild aus dem Real Life Japan, wo man sich das dann abgeguckt hat. Aber ich persönlich habe noch nichts davon gehört.
Okay.
Ja,
ansonsten. Gut. So, dann hoffen wir, dass wir nichts vergessen haben. Ansonsten fragt uns. Wir stehen euch natürlich in den Kommentaren gerne zur Verfügung. Und vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Jo.
Tschüss. Ciao. Tschüss.